Die Toten von Verlein. Aus der Hexameterchronik des Erzstiftes Bivingen. Haltet mich nicht für verschwätzt, wenn ich euch ein Geheimnis verrate, das mir ein Mann offenbarte, als ich durch den Kreuzgang spazierte. Unlängst erst, und ich sinnierte von Gottes Gerechtigkeit, plötzlich brach einer aus einer Hecke, ergriff meine Rechte, sank nieder. Und ich war derart verwirrt, dass ich ihm meine andere Hand nur auf seinen Scheitel zu legen vermochte und auf ihn hinabsah. »Ehrenwürdiger Vater«, begann er, »ich habe gesündigt.« »Welche Art«, fragte ich, »von Sünde hast du denn begangen?« »Ach, fragt mich nicht, mich packt selbst noch das Grauen. Zwar kam ich zum Beichten, jetzt aber zaudere ich, euch mit so etwas Üblem zu quälen, euch, der ihr hier in den Mauern des Klosters vor Sünde gefeit seid.« Zwar wurde mir dabei unwohl, doch nötigte ich ihn zum Reden. »Sei guten Mutes, mein Bruder, wir alle sind sündige Menschen. Keine einzige Sünde verzeiht Gott nicht, wenn sie bereut wird.« »Vater, ich habe mit Vorsatz gemordet und das nicht nur einmal. Einen Mann und zwei Frauen habe ich in den Himmel befördert.« »Beim lieben Gott, was hast du gemacht?« schrie ich voller Entsetzen. »Warum hast du das getan?« »Ach, ich weiß es doch selber nicht, Vater. Es überkam mich so einfach.« Jetzt wurde er kleinlaut und weinte. »Reiß dich zusammen, du Mensch. Was hat dich zu den Morden bewogen? Kanntest du deine drei Opfer? Was haben sie an dir verbrochen?« »Nichts«, schluchzte er, »und ich kannte nur eine der Frauen vom Sehen.« »Was heißt vom Sehen? Und wo? Hast du damals mit ihr schon gestritten?« »Nein, Hochwürden, sie hatte...« Er barg sein Gesicht in den Händen. »Sie hatte damals den Mund nicht frei, wenn ihr erlaubt, das zu sagen. Deshalb war unser Gespräch eher kurz, und sie trug nur den Preis bei, nur dass ich ihr für ihr Freundlichsein drei Laibe Ziegenkäs schulde, die sie demnächst mit der Stiefmutter und ihrem Bruder sich hole.« »Ach, und die kamen dann an, und du wolltest den Liebeslohn prellen?«
»Nicht doch, Hochwürden. Ich stapelte ihn ja sogar schon am Stalltor, weil ich dachte, die Arme muß ihre Familie ernähren. Aber als sie dann kamen, erschienen sie prachtvoll gekleidet. Auch stiegen sie nicht zu Fuß herauf, sondern sie ritten auf Eseln, führten sogar noch ein Saumtier mit, um den erwarteten Käse ja nicht tragen zu müssen. Der Jüngling fing gleich an zu stänkern.
»Hallo, Alter, so weit in der Höhe wird keiner sonst sesshaft. Unberitten hätte den Weg ich nur schwitzend bewältigt. Hier wohnst du also allein mit den Geißen und machst deinen Käse. Du bist gewiss ein recht seltsamer Öhi.«
Ich zuckte die Achseln.
»Alter, ich ahnte schon, dass es auf Erden nichts gibt, was es nicht gibt. Seht mal, da hüpft ja schon so ein behörnt und beäutertes Viehstück. Du hast aber hässliche Geißen, die sind ja ganz verkrotet.«
»Widerlich«, schrie jetzt die Mutter, »und schau nur, wie schmutzig er selbst ist.«
»Wäschst du dich manchmal, du Senner? Das ist doch dein richtiger Titel. Lasst ihn in Ruhe, er redet nicht gern«, unterbrach sie mein Techtelmechtel, »weil er es nicht kann. Aber Käse heranzüchten kann er. Ich hab geglaubt, seinen Rührstab im Munde zu haben, doch hoff ich, dass mir der Käse vom Käseleib trefflicher mundet als jener.«
Darüber lachte der jüngere Bruder, er kicherte Tränen, und seine Mutter wieherte auf, während sie an mein Haus trat und meine Hacke besah.
»Sogar Eisengerätschaften hat er. Die hast du sicher gestohlen, die kannst du dir sonst doch nicht leisten.«
Unterdessen die Geschwister mit Steinen den Milchtopf zerschmeißen. »Tja, und so ging es dann weiter, bis ich meine Haltung verloren hab. Dann geschah alles sehr schnell. Erstmal riss ich die Mutter zu Boden und schlug ihr mit der flachen Seite der Hacke den Kopf ein. Jetzt fielen mich die Geschwister an, kreischend wie leibhafte Teufel. Kaum konnte ich mich erwehren, ich stieß erst das Mädchen zur Seite. Glücklicherweise gelang es dann, dass ich den Bruder am Schopf hielt und mit dem Hackenspitz ihm ein quadratisches Loch in den Kopf hieb. Als mich die Schwester bestürmte, ergriff ich sie gleich bei der Kehle, zerrte sie rüber zum Hackstock und schlug ihr das Haupt mit dem Beil ab. Während er sprach, war er lauter geworden, sah mir in die Augen. Später vergrub ich die Leichname bis auf den Kopf dieses Mädchens, dessen Mund halb geöffnet erstarrt war. Ich zog in Erwägung, ihr einen künstlichen Leib anzupassen. Sie sollte mir dienen. Bei diesen Worten umzuckte die Lippen des Mannes ein Grinsen. Aber das Fleisch verwest schnell, und dann warf ich das Ganze ins Feuer. Diese letzten Worte versetzte er unter Grimassen. Damit beendete er die Erzählung. Ich rang mit der Fassung. Erst war ich sprachlos. Ich sank auf die Bank an der Flanke des Kreuzgangs. Er aber kniete noch immer vor mir und durchforschte mein Antlitz. Lange saßen wir da, bis ich endlich den Mut fand zu sprechen. »Bruder, ich sagte dir zu, dass vor Gott deine Sünden verschwinden. Wenn du bereust, was du tatest, bereust du.« Er zuckte die Achseln. »Das deute ich als ein Ja. Also bete, dann wird dir verziehen.«